so weit weg von dem, was in der Bibel zu finden ist, dass dazu einfach überhaupt nichts zu sagen gibt von der Bibel her. Eines von diesen Dingen ist der Ablasshandel. Die Idee des Ablasshandels ist der, dass die Kirche den, also es gibt Leute, die sind so gut drauf mit Gott, dass sie mehr gute Taten tun, als sie brauchen, um im Himmel optimal anzukommen. Das ist so die Grundidee. Ja? Und sie haben also sozusagen einen Schatz angesammelt an guten Taten und der liegt irgendwie in der Gegend rum und diesen Schatz verwaltet die Kirche. Ja? Also die Kirche hat einen Kirchenschatz an guten Taten, den sie da irgendwie in ihrer virtuellen Truhe liegen hat. Ne? Und jetzt verkauft sie diese guten Taten an Leute, die nicht so viele gute Taten haben, gegen Geld. Der Petersdom musste gebaut werden, das ist so die Hauptquelle für dieses Verhalten am Anfang. Also wenn ihr durch den Petersdom geht, dann wisst ihr, das ganze Ding ist gebaut auf Lüge. Ja? Das heißt nicht, dass die katholische Kirche eine Lüge ist, aber das Gebäude Petersdom ist schwierig. Ja? Also mal so, ich kann heute nicht mehr so ganz neutral durch solche Gebäude durchgehen und sagen, ach wie schön und welche Architekten und so. Ne? Also muss man ein bisschen, also ja, egal. Also zumindest so ist das dann verkauft worden. Also man hat sozusagen Jahre an die Leute verkauft, die sie nicht im Fegefeuer verbringen müssen. Da das Fegefeuer in der Bibel auch nicht vorkommt, ist das insofern eigentlich ein ganz nettes Ding. Also man sagt den Leuten, ihr kommt ins Fegefeuer, aber wenn ihr uns Geld gebt, kommt ihr doch nicht ins Fegefeuer. Also das ganze Konstrukt ist irgendwie bescheuert. Der Ablasshandel ist der katholischen Kirche heute selber peinlich. Auch wenn es das vereinzelt in irgendwelchen dubiosen Einzeldingern nochmal gibt. Also die große Welle ist eben schon ein paar hundert Jahre her. Ja? Also in der Gegenwart ist das nicht mehr so das Thema. Das ist ein bisschen subtiler heute geworden. Unter anderem, weil die katholische Kirche inzwischen, was die Erlösungslehre angeht, so dermaßen evangelisch geworden ist, dass ich behaupten würde, dass ein Martin Luther heute keine Reformation mehr angefangen hätte. Aber das ist ein anderes Thema. Dafür sind wir ja da, weil wir jetzt ja ein bisschen radikaler als der Luther sind. Ja, also, ja genau, okay, so, anderes Thema. Okay, gut. Also wir sind in der Predigtreihe über Paulus, deswegen reden wir über Geld. Also wir reden nicht über Geld, weil wir gerade über Geld reden wollen, sondern weil, wenn man so Paulus längs geht, dann haben wir viele Predigtdinger gehabt in den letzten Monaten, die sich sehr stark konzentriert haben, so auf die grundsätzliche Lehre von Gott und wie geht's, was ist mit meinem Herzen und wie kann ich mich festmachen und irgendwie sowas, ne? Und irgendwie tut man Paulus ja ein bisschen Unrecht, wenn man sagt, ey, der gute Mann, ne, der ist da irgendwie so in seiner Theologie und in seinen Erlösungsfragen irgendwie die ganze Zeit unterwegs. Und deswegen dachten wir, als wir das so vorbereitet haben, wir machen das ja mit mehreren Gemeinden zusammen, diese ganze Bibellesereihe und so weiter, die jetzt so langsam dem Ende entgegenkommt, haben wir gesagt, also wenigstens ein fettes ethisches Thema nehmen wir mal rein. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen mal was zum Thema Geld. Und das passt ganz gut, weil der gute Timotheus, der ist ziemlich am Ende der Lebensgeschichte des Paulus in den Briefen. Also wir lesen die Briefe ja im Moment gerade chronologisch, diejenigen, die da mitmachen. Und also ganz am Ende schreibt Paulus dann nochmal so an seine Leute, an Timotheus und an Titus und gibt ihnen nochmal Anweisungen, wie man Gemeinde zu leiten hat. Und da redet er eben, weil es um Gemeindeleitung geht, natürlich auch um Geld. Ja? Also wir haben gestern als Gemeindeleitung zusammengesessen, haben Klausur gehabt und haben über ganz viele thematische Sachen geredet, aber haben dann eben auch, ich weiß gar nicht wie lange, Dreiviertelstunde, Stunde oder irgendwie sowas, um die ganzen Finanzfragen rund um den Bau geredet. Deswegen wir euch übrigens einladen zu einem Mitgliedertreffen nächste Woche nach dem Gottesdienst um 13 Uhr. Ihr kriegt aber noch eine kleine. Okay. Aber das Thema, das haben wir schon festgelegt, irgendwie im Januar, Februar oder irgendwie sowas, hat also damit nichts zu tun. Als Paulus einsteigt, bringt er ja einen kulturellen Hintergrund mit und er steigt in eine Kultur ein, die er vorfindet. Also er bringt seine eigene Geschichte mit und er kommt rein in das, was eben da in seinem Umfeld gelebt wird. Und es war verhältnismäßig typisch in dem Umfeld seiner Zeit, dass es so eine, sag mal, Küchentheologie gab. Das war gar nicht so sehr, dass das die Theologen irgendwie so gedacht haben, aber so, was man sich so gesagt hat. Ne? Also wenn Leute irgendwie so Halbwissen hatten, dann gab es sowas, was wir vielleicht in unserer Sprache gerne ausdrücken würden mit selber schuld. Ja? Also wenn einer ordentlich mit Gott unterwegs ist, dann geht es ihm auch gut. Also dann geht es ihm körperlich gut, dann geht es ihm finanziell gut, dann meckert seine Ehefrau auch nicht so doll und so. Ne? Also irgendwie, wenn einer gut mit Gott unterwegs ist, dann ist alles so irgendwie im Lot, so halbwegs irgendwie so. Und wenn es ihm schlecht geht, ja, dann ist doch wahrscheinlich irgendwie eine verborgene oder offensichtliche oder sonst was, irgendwelche Sünden werden schon, also irgendwas wird es. Und man muss nur tief genug graben, dann findet man auch was. So, ne? Also das ist gar nicht so sehr, dass die schlauen Köpfe, die so ein bisschen Ahnung hatten von Gott und von der Bibel, dass die jetzt irgendwie sowas gedacht haben, aber das war so der Common Sense. Jesus begegnet dem immer mal wieder im Zusammenhang mit Heilung. Ja, also das dann die Frage, so, wer war denn schuldig und irgendwie sowas. Ne? Aber das war in allen Lebensbezügen war das immer mal wieder Thema. Also wenn irgendwem das Haus abgefackelt ist, weil irgendwie der Herd Feuer übergesprungen ist oder sowas, ne, dann konnte man eigentlich sicher gehen, dass die Nachbarschaft sich darüber Gedanken gemacht hat, was bei denen wohl passiert ist, dass Gott sie bestraft hat mit einem abgebrannten Haus. So, ne? Also es gab irgendwie immer diese Idee von einem Tatergehenszusammenhang. So nennen das dann die Theologen, ja, ein Tatergehenszusammenhang. Also jemand hat was getan und deswegen ergeht es einem in irgendeiner Art und Weise. So war das beim Thema Geld. Was Paulus mitbringt in seiner Bildung, ist, dass er die Propheten gelesen hat. Und wenn man die Propheten im Alten Testament liest, dann sind die Propheten sowas wie religiöse Karl Marx gewesen. Das sind Leute gewesen, die haben sich hingestellt und haben gesagt, so wie er lebt, das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Und das haben sie in zweierlei Art und Weise gemacht. Das eine ist, sie haben die Dinge wirklich beim Namen benannt. Und das, was die Propheten vorfinden, sind bestechliche Richter, sind grausame Könige, sind Priester, die irgendwas zelebrieren und die anderen 23 Stunden leben sie wie die Schweine und irgendwie sowas. Also all das haben sie irgendwie vorgefunden, das haben sie benannt, sehr deutlich gemacht und haben aktualisiert, was in der alten Schrift, die zu ihrem Zeitpunkt ja auch schon ein paar hundert Jahre alt ist, nämlich in den 5 Büchern Mose, was da geschrieben stand, wie man denn leben soll. Da stand ja was drin, wie man leben soll, aber so hat ja keiner gelebt oder fast keiner gelebt. Und jetzt kommen die Propheten und sagen, Gott will das wirklich, was er da gesagt hat und ich sage euch, wie das aussehen kann. Und so haben die agiert und das ist in der Bibel ist das ein Riesenteil, die Propheten, dass man, also so ein ungefähr dieser Bereich, ungefähr so viel, ne, das ist also von der Gesamtbibel jetzt gar nicht so ganz wenig, also ganz viel war eben dieses Reinsprechen in die Situation der Gesellschaft. Und das war insofern nicht ganz unwichtig, als dass zu dem Zeitpunkt, zu dem die Propheten unterwegs waren, war das Volk Gottes und das Volk, in diesem Fall die Juden, identisch. Also das Staatswesen und die religiöse Gemeinschaft, das war eins. Das hat sich geändert. Also es gibt keine christliche Nation oder irgendwie so ein Zeug. Ne? Das hat sich geändert. Heute sind wir als Christen ein Volk aus vielen Völkern, Nationen und so weiter und so fort. Ne? Aber eben bis Jesus kam, war das eine Einheit. Und deswegen war die Frage, folge ich Gott und bin ich also sind wir als Staat gut unterwegs? Gehen wir ordentlich mit den Leuten um, die uns anvertraut sind? Das bildete eine Einheit. Und dieses Denken hatte Paulus tief inhaliert und ihm war klar, dass wenn die Christen ein Volk bilden, dann haben sie eine Verantwortung, gerecht zu leben. Also Christsein war für Paulus nie nur so eine innerliche Geschichte. Die Juden sollten anders leben, damit die Völker drumherum sehen können, wie das Volk Gottes lebt. Wir sollen anders leben, damit die Menschen um uns herum, in unserem Fall die direkte Nachbarschaft, damit die sehen, wie man anders lebt. Und das gilt natürlich auch für das Thema Geld. Was man auch findet, ist, also was Paulus natürlich vorgefunden hat, sind diese ganzen Jesus-Geschichten. Ja? Also Jesus kommt her und Brote und Fische und dann nachher waren alle möglichen Leute satt. Ne? Also so diese fetten Versorgungswunder, die irgendwie rund um Jesus passieren. Jesus selber, es gibt diese eine Geschichte mit dem reichen Jüngling, die war bekannt, die wird mehrfach in der Bibel erzählt, also wo hier ein reicher Mann zu Jesus kommt. Also ich sag mal so ein Spät-Teenager, ne, reicher Jüngling, ne, also kommt zu Jesus, hat offensichtlich reiche Eltern und das ist, irgendwie hat er sich also ethisch sehr korrekt verhalten, das ist, wird sehr deutlich in dem Gespräch, was sie dann führen. Und dann sagt Jesus, und an einer Stelle heißt es mal, liebend schaut er ihn an und dann sagte er, verkauf alles, was du hast, gib es den Armen und dann komm und folge mir nach. Und das findet Paulus vor, als er reinkommt in die christliche Szene. Paulus kommt erst dazu, als Jesus schon tot ist und auferstanden und beim Vater und alles. Ne? Erst da kommt, stößt Jesus zu den Christen dazu. Das alles findet Paulus vor, all diese Sachen. Also das, was im Alten Testament findet, das, was Jesus gelebt und gelehrt hat. Und jetzt ringt er darum, zu sagen, so, aber wie leben wir das denn? Wie sollen wir heute als Christen leben? Und natürlich sind seine Antworten an Timotheus auch, haben auch was natürlich mit der Situation zu tun, die sie vorfinden. Aber ich finde, dass das alles sehr dicht an dem dran ist, was wir auch haben. Vorhin ist der Begriff des verantwortlichen Umgangs genannt worden. Und ich finde, verantwortlicher Umgang, das ist eigentlich so ein typisch deutsches Konzept. Das ist eigentlich kein biblisches Konzept. Also das, also ich finde das total sympathisch und ich würde auch sagen, wir bemühen uns um einen verantwortlichen Umgang, also ich und wir und vielleicht auch wir als Gemeinde und wir als Staat und wie auch immer, so, das ist ein Begriff, mit dem, also niemand wird sagen, also ihr und euer verantwortlicher Umgang mit Geld, ne? Also ich meine, dafür wird es in der Regel nicht angegriffen, so, ne? Aber verantwortlicher Umgang heißt, ist ja die Idee zu sagen, ich habe einen Haufen Geld und wie ich dieses Geld ausgebe, das kann ich verantworten. Das kann ich irgendwie argumentieren. Die Idee der Bibel ist ja eigentlich die zu sagen, mein Geld, mein Leben, ich gehöre Gott. Und eigentlich muss ich eher verantworten, was ich jetzt mit dem mache, was ihm gehört. Also ne, das ist ein bisschen anderes Konzept, eben zu sagen, es handelt sich eigentlich gar nicht um mein Geld, sondern es handelt sich um Gottes Geld, das zufällig auf meinem Konto gelandet ist. Na, und was mache ich jetzt damit? So, ne, das, also, und das ist ja eine Herausforderung, weil wir natürlich in einem Gebilde miteinander unterwegs sind, gedanklich, und so sind wir groß geworden irgendwie so, zu sagen, was meins ist meins, was deins ist deins und dazwischen ist ein ganz fetter Strich. Und das ist eben so ein bisschen schwierig, dass das von Gott her eben nicht ganz so gehandhabt wird. Okay, ich gehe jetzt mal rein in den Text. Im 1. Timotheus Kapitel 6 redet er zweimal zum Thema Geld und das sind zwei verschiedene Themen, die aber beide irgendwie natürlich was uns jetzt da sagen werden. Aber es ist ganz lustig, dass er das eben nicht vermatscht, sondern dass er hier zweimal ansetzt. Ab Vers 5. Solche Menschen haben ihren gesunden Verstand verloren. Also was immer das für Menschen sind, das sind keine guten. Ja? So, also so, ich steige da mitten rein, weil jetzt geht es erst ums Geld. Solche Menschen haben ihren gesunden Verstand verloren. Sie sind so weit von der Wahrheit abgeirrt, dass sie meinen, Gott zu dienen sei ein Mittel, um reich zu werden. Also, wenn du irgendwann mal einer Theologie, einer Predigt, einem Predigtkonzept irgendwas begegnest, das dir sagt, nähere dich Gott, damit dich dein Konto füllt, ja, dann nimm die Beine in die Hand und renn. Das würde Paulus dir sagen. Paulus sagt, ey, die sind so durchgeknallt in ihrem Denken, dass sie sogar glauben, dass Gott zu dienen ein Mittel sei, um reich zu werden. Abstrus, sagt Paulus. Wie kann man auf die Idee denn nur kommen? Ja, so. Gewiss bringt es großen Gewinn, Gott zu dienen, wenn jemand nur sein Herz nicht an irdischen Besitz hängt. Was haben wir denn in die Welt mitgebracht? Nichts. Was können wir aus der Welt mitnehmen?
nichts.
Das letzte Hemd hat keine Taschen, würde das in unserem Kulturkreis dann heißen. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Die, die unbedingt reich werden wollen, das Wort unbedingt ist eigentlich schon fast nicht ganz, also das ist, hier ist ein Begriff reingeschmuggelt, der da eigentlich nicht steht. Also eigentlich müsste man dieses unbedingt mal rausnehmen und sagen, die da reich werden wollen, geraten in Versuchung. Da merkt man, ne? Bibelübersetzung ist ja, Leute setzen sich zusammen und überlegen sich, wie formuliere ich das denn? Ne? Und dann merken sie, wenn ich das sage, also wer reich werden will, der gerät in Versuchung. Ne? Wir formulieren das mal so deutlich, dass das sozusagen ich will reich werden. Ja? Nee, das ist einfach nur, wer reich werden will, der gerät in Versuchung. Versuchung ist so die christliche Fachvokabel dafür, dass ich die Chance habe zu sündigen. Ja? Also wenn ich irgendwo festgebunden bin auf einer Pritsche, dann liege ich nicht in der Versuchung, einen Marathon zu laufen, weil ich bin ja festgebunden. Ne? Also Versuchung heißt die Chance, irgendwas zu tun und in diesem Fall was zu tun, was nicht so gut ist. Die unbedingt reich werden wollen, geraten in Versuchung. Sie verfangen sich in unsinnigen und schädlichen Wünschen, die sie zugrunde richten und ins ewige Verderben stürzen. Denn Geldgier ist die Wurzel alles Bösen, ist eine Wurzel alles Bösen. Manche sind ihr so verfallen, dass sie vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst viele Qualen bereiten. Also Paulus thematisiert hier das Thema Geld, also den großen Block Geld, nicht so sehr am Thema Geld. Geld ist offensichtlich nicht sein Thema. Sondern sein Thema ist mehr Geld. Das ist tatsächlich ein Unterschied. Es ist auch ein Unterschied zu dem, was Jesus mit dem reichen Jüngling macht. Die Geschichte mit dem reichen Jüngling ist, dass der reiche Jüngling ja mit einem Sack voll Geld kommt und Jesus sagt ihm, da mit dem Sack voll Geld wird schwierig. Verkauf das mal, was du da hast, gib es den Arm und dann kannst du hinter mir herkommen. Jetzt könnte man ganz viel darüber sagen, warum Jesus das tut und so weiter. Ne? Also man hätte sich mal das Gerede vorstellen können, dass ein Jünger Jesu mit einem Sack voll Geld durch die Gegend läuft. Es hätte die ganze Botschaft, die Jesus gelebt hat, total kompromittiert. Dass es eben nicht darum geht, zu kollaborieren, zusammenzuarbeiten mit den Reichen und Mächtigen und sondern du hast ein bestimmtes Maß an Macht, nämlich Geld, ne, das will ich, dass du das alles abgibst. Also es gibt viele Ideen darüber zu sagen, so, warum könnte das auch im Sinne des Reiches Gottes irgendwie ein richtig guter Tipp sein, zu sagen, hau mal deinen Sack Geld weg. Aber Paulus konzentriert sich hier auf ein anderes Thema. Paulus konzentriert sich hier nicht auf das, was auf meinem Sparkonto liegt, sondern Paulus konzentriert sich hier an dieser Stelle auf die Frage, was ist so das Movement deines Herzens? Meine Frau hat in ihrem Studium gelernt, dass man sich immer eine Etage höher orientiert wirtschaftlich. Also so ein bisschen mehr, so 10-20% mehr, das wäre super. Dann wäre man glücklich, finanziell betrachtet. Und das ist ja ganz erstaunlich, wie viele von uns tatsächlich irgendwie, wenn wir mal ehrlich sind, damit agieren, dass wir sagen, so ein bisschen mehr, das wäre irgendwie, das würde vieles erleichtern. Nur, dass dieses bisschen mehr eben ja eine nach oben offene Dagobert-Duck-Skala ist. Ja, die ist ja nicht irgendwann zu Ende. Also ein bisschen mehr geht immer. Und hier kommt eben Paulus und sagt, dieses mehr haben wollen. Das ist mega problematisch. Wenn ihr es schafft, das jetzt mal die positive Formulierung, die er hier nicht bringt, wenn ihr es schafft, das, was jetzt gerade bei euch ist, einfach dankbar zu leben, dankbar zu genießen, nicht euch nach mehr auszustrecken, dann würdet ihr euch schon eine Menge Ärger ersparen. Eine Menge Ärger ersparen. Das ist erstmal so der erste große Block, den Paulus hier im Timotheusbrief verwendet. Gier, ne, das, also ich finde, wird sehr getriggert natürlich über das Thema Neid, ne, wird sehr getriggert irgendwie so um das Thema, so wie, wie ordne ich mich ein, ne? Also wäre jetzt eine spannende Frage zu sagen, so wer von euch hält sich für reich, ne? Und je nachdem, wie unser Horizont ist oder wie unsere Blickrichtung ist, wären die Antworten, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich. Ich könnte mir vorstellen, dass einige Leute sagen würden, nee, ich bin nicht reich, und andere Leute, die halb so viel Geld haben und halb so viel verdienen, die würden sagen, ich bin reich. Und also es ist ja sehr unterschiedlich, wie wir so gefühlsmäßig sowas beantworten würden. Und Paulus würde sagen, völlig egal, ob du dich für reich hältst oder nicht, obwohl gleich kommen wir an die Reichen, ne, ob du dich für reich hältst oder nicht, sieh zu, dass du dein Herz davor bewahrst, nicht reicher werden zu wollen. Komm weg von dem, ich brauche mehr. Jetzt kannte Paulus natürlich nicht den Sozialstaat, den wir haben. Ja? Also in unserer Situation würde Paulus wahrscheinlich noch viel schärfer formulieren. Paulus würde sagen, ey, also wie könnt ihr in eurer Kultur überhaupt über Geld nachdenken? Ja? Also das Schlimmste, was uns passieren kann, ist Hartz IV, und das ist top. Ja, also ich meine, damit seid ihr voll abgesichert. Ne? Also ihr habt trotzdem eine Krankenversicherung, ihr habt trotzdem sauberes Wasser aus dem Wasserhahn und. Ne? Also wenn ihr rechtzeitig eure Rechnungen aufmacht, die euch durch den Briefschlitz reingeworfen werden, dann ist das Schlimmste, was euch passieren kann, der persönliche Konkurs, und es ist immer noch Hartz IV. So, ne? Also das ist ja irgendwie die Ebene, in der sich also wir uns bewegen. Das ist eine völlig andere Ebene als die Paulus vorfindet. Und Paulus, das wissen wir aus seinem Leben, aus den Briefen, die er geschrieben hat, hat zu tun gehabt mit Sklaven, hat zu tun gehabt mit Leuten, die richtig am Rande ihres Existenzminimums versucht haben zu überleben. Also wenn er hier schreibt, seht zu, dass ihr nicht mehr haben wollt, dann ist das eigentlich ein sehr scharfes Wort. Und sehr viel schärfer, könnte ich mir vorstellen, würde er das in unsere Situation reingeben. Kurzer Exkurs. Es gibt in der Bibel, im Alten Testament, das, was Paulus vorgefunden hat, gibt es eine gigantisch große Konstruktion von Umgang mit Geld, das ist der sogenannte Zehnte, der im Alten Testament also wahnsinnig umfassend erklärt wird. Also irre. Also da hunderte von Bibelstellen, die man da irgendwie, und also wenn man sagt, es gibt die eine Lehre zum Zehnten, nee, die gibt es nicht. Sondern, also da kannst du richtig mal dich reinfressen und irgendwie sowas. Der Zehnte ist mal ganz verkürzt, aber das Verkürzte stimmt nicht, aber ich mache die verkürzte Version. Der Zehnte heißt, alles, was ich einnehme, davon 10% gehen an den Tempel. Und der Tempel, der bezahlt damit seine Priester, und der bezahlt damit auch die Unterstützung der Armen. So mit diesen 10%. Und das ist sozusagen die untere Linie dessen, was man unbedingt machen muss. Und da finden wir in der Bibel, wenn wir dann richtig da uns reinfressen, merken wir, es geht eigentlich noch um ganz andere Themen. Da geht es um den Erstling der Ernte, es geht um den erstgeborenen männlichen Nachkommen. Na, und immer wieder, das wird deutlich, wenn man das im Alten Testament mal fragt, was ist denn das Grundkonzept hinter dem Zehnten? Das Grundkonzept ist, dass Gott sagt, alles, was du hast, hast du, weil ich es dir geschenkt habe. Alles, was du hast, habe ich, weil ich es dir zur Verfügung gestellt habe. Du bearbeitest den Boden, der mir gehört. Das ist ganz deutlich. Im Judentum ist ganz deutlich, das Land gehört Gott. Also wer von meinem und deinem Grundstück redet, der darf das gerne tun, aber nicht mit der Bibel in der Hand. Also das hat ja bestimmte Gründe, warum bestimmte marxistische Gruppen irgendwie so Jesus so lieb haben. Ne? So, die haben ein falsches Menschenbild, das ist eigentlich ihr Problem. Das Geldbild, das sie haben, ist gar nicht so problematisch. Das Menschenbild ist problematisch, weil sie glauben, dass wenn man Menschen nur gut genug behandelt, dann sind das nette Menschen. Das stimmt aber nicht. Die Bibel sagt, dass wir schwierig sind. Sünder von Anfang an. Böse von Jugend auf und was weiß ich, verschiedene Formulierungen. Ne? Also, der Zehnte Der Zehnte ist ein Konzept, was im Alten Testament sehr breit erklärt wird. Und im Neuen Testament kommt Jesus und in einer ganz lapidaren Nebenbemerkung, einer völlig komischen Stelle, sagt Jesus, das eine sollen sie tun und das andere nicht lassen. Und da redet er unter anderem über den Zehnten von allem. Das ist der Grund, warum ich das für mich so handhabe. Dass ich sage, 10% meines Einkommens geht ins Reich Gottes. 10% von meinem Einkommen geht weg von mir. Um einfach mir selbst, meiner Seele, meinem Herzen zu sagen, das, was ich habe, das kommt von Gott. Das kommt von Gott. Ich tue das letztlich, um meine eigene Gier im Zaun zu halten. Ja, die 10% sind sozusagen Pflege meiner Seele. Dass da nebenbei auch Geld ins Reich Gottes fließt, das ist gut und ein netter Nebeneffekt. Aber eigentlich geht es um mich. Es geht darum, dass ich aufpasse, dass mein Herz nicht Gier kultiviert. Das ist so das Hauptthema. Okay, ich gehe in die zweite Stelle rein. Auch 1. Timotheus 6, ab Vers 17. Ermahne die, die im Sinne dieser Welt reich sind, nicht überheblich zu werden. Im Sinne dieser Welt. Also jetzt ist die spannende Frage, wenn du denkst, du bist reich, dann ist diese Bibelstelle für dich. Wenn du denkst, also wenn dein Nachbar denkt, du bist reich, dann ist diese Bibelstelle auch für dich. Kannst du dich immer fragen. Ne? Jetzt ist die Frage, wie definierst du Nachbar? Also wenn dein Nachbar jemand ist, der im Kongo wohnt, ist die Antwort vielleicht nochmal ein bisschen andere, als wenn du denkst, dass dein Nachbar dein Reihenhausnachbar ist. So, ne? Aber also im Sinne dieser Welt reich zu sein, was immer das auch heißt. Sie sollen ihr Vertrauen nicht auf etwas so Unsicheres wie den Reichtum setzen. Wir haben ja genug Geld. Uns wird schon nichts passieren. Wir haben genug Versicherungen. Das wird schon alles werden. Wir haben vorgesorgt, alles ist gut. Da sagt Paulus, ey, das Konzept ist totaler Mist. Das Konzept ist Mist. Vielmehr sollen sie auf Gott vertrauen, der uns alles reichlich gibt, was wir zum Leben brauchen. Also, was würdest du eher abgeben? Ne? Dein Leben mit Gott oder dein Geld, inklusive deiner Alterssicherung und deinem deutschen Pass und was weiß ich. Ne? Also würdest du ohne was dich im Kongo aussetzen lassen, aber Gott behalten? Oder würdest du lieber dein Geld und deine Absicherung behalten? Sie sollen Gutes tun, freigebig sein und ihren Reichtum gerne mit anderen teilen. Das klingt ganz anders als bei Jesus, ne? Also hier geht Jesus an die Reichen ran und er sagt, also hier geht Paulus an die Reichen ran und er sagt ihnen, sie sollen ihren Reichtum nicht als Fundament ihres Lebens nehmen und sie sollen mit ihrem Reichtum freizügig sein. Sie sollen, von ihnen soll was ausgehen, was armen Leuten nützt. Wenn sie an guten Taten reich werden, schaffen sie sich einen sicheren Grundstock für die Zukunft, damit sie das wirkliche Leben gewinnen. Wenn man so will, ist das ja schon fast eine Ablassstelle. Ne? Guten Taten reich werden und so, und vielleicht ist doch was dran. Ne? Nein, ist nicht, aber egal. Ne? Wie hat Paulus das gelebt? Paulus ist durch die Gegend gezogen und hat überall, wo er gewesen ist, Geld gesammelt für Jerusalem. In Jerusalem gab es eine besondere Gemeindesituation, nämlich Juden, die ein bisschen älter geworden sind, sind gerne nach Jerusalem gezogen, weil wenn der Messias wiederkommt, der Retter, der Erlöser, der jüdisch erwartete Befreier der Welt, wenn der wiederkommt, dann werden die Toten auferstehen und zuerst in Jerusalem. Und damit man bei den Ersten ist, die auferstehen, wollte man gerne in Jerusalem sterben. Damals gab es noch keine Kühlcontainer, wo man Särge mit von A nach B transportiert. Deswegen musste man sehen, dass man lebendig nach Jerusalem kommt. Ja, also bevor man stirbt. Das heißt, es gab viele alte Leute in Jerusalem, die eigentlich da aufs Sterben gewartet haben. Jetzt kam aber Jesus und kamen die ersten Christen und alles und ganz viele Leute sind Christen geworden. Und Währenddessen es einen gigantischen Geldpumpapparat in der jüdischen Gesellschaft gab, hin zur Armenversorgung nach Jerusalem. Es war üblich, dass wenn man zum Pilgern nach Jerusalem ging, dann hat man so ein bisschen Geld von seinen Nachbarn mitgenommen, damit man in Jerusalem die Armen unterstützen konnte. Während es das eben organisiert gab in der jüdischen Welt, eins der Gründe, warum der Rest des Mittelmeers, also viele Leute sind in diesen Jahren Juden geworden, weil sie gemerkt haben, die kümmern sich ja um die Armen. Das waren die einzigen, die das getan haben. Allen anderen war das völlig egal, was mit den Armen ist. Also diesen Apparat, aus dem haben sich die Leute rauskatapultiert, wenn sie in Jerusalem Christen geworden sind. Also Leute sind in Jerusalem Christen geworden und auf einmal hatten sie nicht mehr Teil an der Armenversorgung. Sie waren ja keine Juden mehr. Und deswegen hat Paulus angefangen, Geld zu sammeln, wie das die Juden auch gemacht haben, letztlich genauso ein paralleles System, hat angefangen, Geld zu sammeln in den Gemeinden, um es nach Jerusalem zu bringen. Und das hat er über Jahre hinweg gelebt. Er schreibt darüber, im 1. Korintherbrief, Kapitel 7 und 8 zum Beispiel ist das so, er schreibt darüber und sagt, Mensch, na, seht mal zu, dass ihr Geld zur Seite legt, Monat für Monat, legt mal Geld zur Seite, damit, wenn ich komme, ihr nicht beschämt werdet, weil ihr nur noch so wenig Geld aus eurem Portemonnaie kratzen könnt. Ne? Ich will schon, dass ihr ordentlich Geld sammelt, weil da gibt es arme Leute und die wollen wir nicht, dass sie arm sind. Also Paulus weiß um die ganz praktischen Fragen, die da dran stehen. Er weiß von Versorgungswundern, aber er selber hat meines Wissens keins erlebt. Er weiß um diese Geschichten und wer in christlichen Kreisen unterwegs ist und sich mal ein bisschen umhört, der wird das immer mal wieder erleben, dass irgendwer eine Geschichte erzählt, wo man sagt, ich habe das mal erlebt. Ich habe mal gekocht irgendwie für 20 Leute und eigentlich war nur für 5 Leute was für im Topf. Und am Ende waren 20 Leute aber satt. Sowas gibt es tatsächlich immer mal wieder. Gott hat zwischendurch auch mal Lust, einfach mehr zu geben, als wir eigentlich haben. Was machen wir also zum Thema Geld? Für mich ist tatsächlich eines der wichtigsten Verse dieses "Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb", das, was Renate da gesagt hat, "Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb". Ich glaube, dass das ein Lebensprinzip ist, das wir als Christen leben müssen. Das gilt für Mitarbeit, das gilt für, ich verschenke meine Zeit, ich verschenke Geld. Wir sollten darum ringen, dass wir Dinge fröhlich tun. Es geht nicht in erster Linie darum, die Dinge zu tun, es geht in erster Linie darum, Dinge fröhlich zu tun. Dass wir nicht verbittern über all das, was wir so gegeben haben und keiner sagt mir Danke und keiner so vom, sieht das denn keiner, was ich hier tue und was ich gegeben habe und irgendwie sowas, ne? Sondern die Bibel sagt, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ja? Also das, was ich tue, und ich tue es mit einem Lächeln und mit einer Dankbarkeit, dass ich die Kraft habe, das zu tun oder die Kraft habe, das zu geben oder die Kraft habe, das an Zeit zu verschenken, das, was ich mit einem fröhlichen Lächeln tue, das wird mir auch in der Beziehung zu Gott wirklich gut tun. Was ich mir einfach nur aus den Rippen presse, weil der Prediger das da vorne gesagt hat oder weil das von mir erwartet wird oder weil irgendwer sollte mir jetzt mal Danke sagen, na, der hat da nichts Gutes von. Der hat nur Blasen an den Händen, weniger Geld im Portemonnaie und weniger Zeit und ein immer mehr sich verhärtendes Herz. Es hat also irgendwie doch eine Menge mit Dankbarkeit zu tun. Ich glaube, ach so, das überfließende Füllhorn. Es gibt, also das ist natürlich, ne, das ist Brüder Grimm, ne, überfließendes Füllhorn. Nein, es gibt schon einen Artikel. Aber es gibt tatsächlich eine Stelle im Alten Testament in Bezug auf den Zehnten, aber also, wie soll ich das sagen? Wenn ich mir die ganze Lehre zum Zehnten angucke, dann ist das schon eine sehr spezielle Ecke. Also es ist jetzt nicht so die zentrale Bibelstelle zum Thema, was muss ich so rund um den Zehnten wissen, aber es gibt so eine Stelle, da heißt es, dass wenn wir Gott nicht den Zehnten vorenthalten, der ihm ja gehört, das ist ohne unsere Anerkenntnis, dass alles von Gott kommt und so weiter, wenn wir ihm den nicht vorenthalten, dann gibt er uns ein gedrückt und gerüttelt und überfließend Maß. Also das ist ein Maß. Maß wissen wir in Deutschland, was das ist. Ne? Ist das eine Maßeinheit. Ne? Also so. Ne? Also dieses Maß, da kommt da was rein, also Körner zum Beispiel. Ne? Und dann rüttelt man die, da passen mehr Körner dann rein. Dann drückt man nochmal oben, passen noch mehr Körner rein. Und dann ist es aber so viel Korn, dass das Korn oben rüber fließt. Das ist das Bild. Ja? Ein überfließendes Maß. Also das überfließende Füllhorn gibt es nicht in der Bibel, aber das überfließende Maß gibt es in der Bibel. Und auch im Zusammenhang dann mit Zehntem. Aber wie gesagt, das ist Altes Testament. Und im Neuen Testament kommt Jesus ganz selbstverständlich um die Ecke und sagt, ich will dein ganzes Leben. Ich gebe mich mit 10% deines Geldes nicht zufrieden. Und mit so ein bisschen ethischen Entscheidungen. Sondern ich komme, ich will dich ganz. Ich will dein Herz, ich will deine Seele. Ich will dein Denken, ich will dein Fühlen, ich will deine Geschichte, ich will all deine Sünden, ich will all das, wofür du dich schämst, ich will all das, was du kannst, ich will dich mit Haut und Haar. Ich liebe dich und will dich so, wie du bist. Und Christsein ist dann das Vertrauen, so wie wir sind, zu ihm zu kommen, zu sagen, alles soll dir gehören und dann mal gucken, was er mit uns macht und was es mit uns macht. Ihr merkt, das mit den schnellen Autos und Jesus, das funktioniert dann vielleicht doch so nicht. Okay. Ich glaube, wir haben das... Ah, der Götze. Im Alten Testament gibt es... Also Götze ist eine Worterfindung, ich meine sogar von Luther. Also Gott, ne, so eine Abart von Gott, wäre Götze, ne, so ein Gottchen. Ne. Das Spannende ist, im Alten Testament heißen die Götzen... wörtlich übersetzt, eigentlich Nichtse. Nichtse. Das verändert eigentlich, finde ich, auch so ein bisschen das Denken über sowas. Ja? Also beten die einen Götzen an oder beten die ein Nichts an? Das finde ich schon, das ändert so unsere innere Haltung. Ne? So. Und eins der Götzen, eins der Nichts im Alten Testament ist Mammon. Mammon ist ein Name für einen Gott, der sich zuständig fühlt, deine Sparbücher überquellen zu lassen. Ja? Deswegen wird gerne gesagt, also sieh zu, dass Geld nicht dein Götze wird, Mammon und so weiter und so fort. Ich denke, deswegen ist der Begriff in dem Zusammenhang mit Geld gefallen. Und jetzt ein Schlusswort. Wenn du die Bibel liest, und du kommst an diese Stelle mit dem reichen Jüngling. Ich kann dir sagen, wo sie steht, damit du immer rüberspringen kannst, dann brauchst du sie nicht lesen. Und du kommst an die Stelle mit dem reichen Jüngling. Und beim Lesen dieser Stelle denkst du, das sagt Jesus mir. Dann will ich nicht, dass du sagst, aber Sven hat hier zu 1. Timotheus 6 gepredigt und hat gesagt, naja, Paulus sagt das ein bisschen anders. Sondern wenn du denkst, Gott redet zu dir, dann tust du, was er dir sagt. Wann und wo und wie auch immer. Solange du es fröhlich tust. Amen.